Mayfield to throw under pressure. His pass is intercepted. C.J. Mosley picks it off. The Hayes in the barn, and the Ravens are in the playoffs. Mayfield with time throws, deflected and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end, Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle, 20, 10, 5, touchdown Ravens.
Good! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des German Flock Talk, dem ersten und bis dato einzigen deutschen Ravens Podcast. Bei mir ist in dieser Folge Nils Lennart Zinser.
Guten Tag und ein frohes neues Jahr von mir.
Und ich, Manuel Vögel, bin diesmal auch wieder dabei, auch von mir ein frohes neues Jahr. Hat ja eine ganze Ecke gedauert, bis ich mal wieder dabei sein konnte, aber wie es halt immer so ist, das Leben spielt manchmal ganz verrückt. Manu ist heute leider nicht dabei, aber ich denke, in der nächsten Folge ist er dann wieder fit und dann kann er mitmachen und mitwirken. Ja, und da wollen wir uns nicht lange aufhalten. Ja, wir wollen so ein bisschen die News erstmal abarbeiten. Nils, was gibt's Neues?
Ja, also sagen wir es mal so, es gibt ja quasi nicht so viel Neues. Die Ravens haben den Vertrag mit Marcus Peters verlängert. Das ist jetzt doch schon eine Weile her, wo wir es letztes Mal aufgenommen haben. Marcus Peters hat einen 3-Jahres-Vertrag bekommen. 42 Millionen kann er verdienen. 32 Millionen wird er verdienen. Also die bekommt er garantiert. Ja, wir hatten schon mal im Vorbericht darüber gesprochen, oder bevor wir aufgenommen haben, wie wir die Verpflichtung bewerten oder auch jetzt den 3-Jahres-Vertrag. Und ich bin sehr zufrieden, dass wir den halten können. Ich denke, er wird unser Secondary verdammt gut tun, auch mit den ganzen Big Plays, die er immer wieder produziert. Und 3 Jahre ist jetzt nicht Top Money, das, was wir rausgeworfen haben. Von daher solide Preis-Leistung stimmt.
Ja, ich wollte auch sagen, das hat er sich auch tatsächlich, nachdem er wirklich doch gute Leistungen gezeigt hat, sehr solide Leistungen auch tatsächlich verdient. Bei ihm ist es ja immer so ein bisschen, er hat so seine Momente, wo er einfach mal, wo er ein bisschen zu spät ist und wo er mal nicht richtig gut zum Ball sich bewegt und so. Das hat er auch, auf jeden Fall, ja. Er hat seine Flaws im Spiel, aber ich meine, er ist halt trotzdem, und das muss man mal sagen, er ist ein richtig riesengroßer Playmaker. Ja,
ja. Und genau, das, so einer fehlt halt bei uns in der Secondary, der die Bälle auch mal runterholt. Ich erinnere nur mal an Pick 6 gegen die Seahawks. Das ist ja so mit einer Turning Points in der Saison gewesen. Und ja, wie gesagt, ich bin ganz froh, dass wir für ihn getradet haben, vor allem für den Preis, den wir ja gezahlt haben. Kurzer Tipp am Rande, vergleicht mal die Stats von Jalen Ramsey bei den Rams und vergleicht die Stats von Marcus Peters bei uns. Das sagen wir mal so, haben wir den besseren Trade gemacht zum jetzigen Zeitpunkt. Von daher bin ich glücklich, dass wir ihn haben. Und ja.
Ja, ich denke mal, mehr gibt es da zu der Personalie eigentlich gar nicht zu sagen. Wie gesagt, das lässt sich auf jeden Fall erstmal gut an. Ja, bevor wir dann natürlich zur großen Vorschau auf die Partie gegen die Titans kommen, denke ich, wollen wir uns nochmal den Moment nehmen, und ich denke vor allen Dingen du, Nils, um nochmal über unsere O-Line und die Saisonleistung der O-Line zu sprechen.
Ja, das war jetzt für mich ein besonderes Anliegen, weil wir haben jetzt so viel über Lamar Jackson gesprochen, über die Running Backs und die ganzen Rekorde, die wir jetzt gebrochen haben, sei es ein Mark Andrews, sei es ein Lamar Jackson, sei es der Rushing-Rekord. Das ist ja en masse, was wir dieses Jahr gebrochen haben. War ja auch die beste Saison, die wir jemals gespielt haben. Ich wollte jetzt einfach nochmal die Zeit nehmen, oder einfach mal zu sagen, wie gut die Offensive Line dieses Jahr einfach gespielt hat. Es fängt schon daran an, dass sie unfassbar diszipliniert gespielt haben. Also im ganzen Jahr haben sie 13 Penalties bekommen, also 13 Flaggen bekommen. Wenn man das mal zur 2018er Saison vergleicht, da hatten Orlando Brown, Ronnie Stanley und Matt Skura, allein die drei hatten schon 14. Und ja, wie gesagt, Fall Starts und Holding, die können die halt so einen ganzen Drive killen. Und da haben sie halt dieses Jahr unfassbar diszipliniert gespielt. Und dazu kommt halt auch noch, dass sie einfach unfassbar dominant waren an der Line of Scrimmage. Wenn man mal bedenkt, dass wir gegen einen Aaron Donald gespielt haben, gegen TJ Watt haben wir zweimal gespielt, gegen Ed Oliver haben wir gespielt, gegen Geno Atkins, Chris Jones, Miles Garrett, Chandler Jones, DeForest Buckner, Nick Bosa, Frank Clark. Das sind ja alles Top-Pass-Rusher und alle bringen ihre Stats aufs Board. Und alle diejenigen, die ich jetzt genannt habe, haben einfach gegen die Ravens einen 3-6 gemacht. Und das zeigt halt auch nochmal, wie gut die Offense-Line dieses Jahr einfach war, wie mega die gespielt haben. Auch nach der Verletzung von Matt Skura keinen Schritt zurück gemacht. Und ja, von denen wird ja auch verdammt viel verlangt, weil wir unfassbar viel spielen. Wir spielen ja Zone Read, wir spielen Zone, wir spielen Power, Pullen von allen Seiten. Also jeder Tackle, jeder Guard kann ja pullen. Und es wird so unfassbar viel von der O-Line verlangt und sie setzen das einfach so perfekt um, dass sie einfach jetzt verdient hat, auch mal in den Fokus genommen zu werden und zu sagen, das ist eine ja, Top 3, Top 5 Offense-Line in der NFL und maßgeblich Anteil an unserem Erfolg. Das darf man nicht vergessen.
Ja, auf jeden Fall. Also das will ich schon nochmal unterstreichen. Ja, das ist wirklich in meinen Augen eine herausragende Saison gewesen. Zumal ich habe nochmal drüber nachgedacht, das war im ersten Saisondrittel. Wir kommen nochmal später auf die zwei Kollegen, aber ein Igel und Dan Fouts haben im ersten Saisondrittel, ich meine, das war gegen die Bengals, so ein bisschen runtergespielt und so, ja gut, okay, also die hatten ja jetzt bis jetzt keine Gegner und so gut ist die O-Line nicht. Aber ich würde sagen, die Saison hat gezeigt, dass auch gegen die ganz, ganz starken Teams wirklich ein richtig gutes Spiel drin ist, auf jeden Fall. Und wo du die Strafen auch ansprichst, ich meine, Marshall Yanda hat nicht eine Fleck in der ganzen Saison. Das ist gigantisch.
Ja, und Stanley gehört dieses Jahr zum mit den besten Tacklen der NFL. Ich hatte jetzt mal eine Stat gelesen, ich glaube, der hat irgendwie 6 Quarterback-Pressures dieses Jahr zugelassen, im ganzen Jahr. Das hat ein anderer Tackle, hat das in einem Spiel. Und Stanley hat einfach über 16 Spiele hinweg einfach grandios geblockt. Und ja, der Junge, der spielt dieses Jahr unfassbar gut. Ja, und das freut mich richtig. Wie gesagt, und man darf es halt bei dem all den Erfolg, den wir jetzt gerade haben, darf man einfach nicht vergessen, was für eine Rolle ja, die Offense-Line spielt. Und wie gesagt, wir werden ja nochmal in Zukunft nochmal einen Saisonrückblick machen, um auch da auf die einzelnen Positionsgruppen einzugehen. Aber wie gesagt, das war mir jetzt besonders wichtig, dass die Offense-Line da auch einfach ja, Aufmerksamkeit bekommt und wird ja auch gut belohnt. Ne?
So ist das. Da fällt mir gerade ein, wir müssen unbedingt in dieser Folge dann auch auf jeden Fall nochmal unsere Bold Predictions auspacken und unsere Vorhersagen. Ich glaube, die waren alle etwas konservativer als das, was am Ende rausgekommen ist, zumindest was die Siege und Niederlagen angeht, aber das wird auch nochmal spannend, wenn wir das nochmal aufrollen.
Ja, also nur zur Info, Lamar Jackson hat all seinen Offense-Linern eine Rolex-Uhr geschenkt. Ich glaube, Bradley Bozeman war es, der gesagt hat, ich habe bisher nur so Fake-Rolex getragen und er war ganz stolz, dass er jetzt eine richtige Rolex am Handgelenk hat. Ja, fand ich ganz witzig und das zeigt auch nochmal, was für ein guter oder ein Great Guy, Great Locker Room Guy, sagt man ja gerne, Lamar Jackson ist, dass er einfach weiß, okay, bei welchen Leuten er sich bedanken muss für diese herausragende Saison, wo er höchstwahrscheinlich ein MVP sein wird. Und da seine 5 Vorderleute nicht vergisst, machen ja viele Quarterbacks, aber gerade für einen Rookie im zweiten Jahr finde ich das schon doch dann besonders. Rookie für einen Quarterback im zweiten Jahr.
Ja, vollkommen richtig. Also wie gesagt, ist auf jeden Fall, zeigt, was er aber auch für ein Teamplayer ist. Das muss man halt auch mal sagen. Und ich glaube, man sieht es ja auch insgesamt auch ich meine, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was so Social Media Postings angeht und so. Aber man sieht es ja auch. Ich meine, die unterstützen sich, die freuen sich. Es gab ja auch Mitspieler, die sich für Marcus Peters gefreut haben, dass er einen Vertrag unterschrieben hat. Und der Coach rennt mit den Klamotten rum von den Spielern und so. Das ist alles irgendwie, das passt. Das ist, stimmt dieses Jahr einfach.
Ja, ist besonders. Das Gefühl habe ich auch. War jetzt quasi die perfekte Überleitung, dass wir auf die Playoffs gucken können.
Genau so ist das, was Besonderes. Ja, was gibt's? Wie fangen wir an? Ja, selbst die Orioles haben auf Facebook ihr, wo wir schon bei Social Media sind, ihr Logo in lila getränkt. Es geht also jetzt endlich los mit den Playoffs. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mega heiß auf das Spiel.
Oh ja, auf jeden Fall. Heimspiel.
Ich würde sagen, sorry.
Nö, Heimspiel, zu Hause, First Seed, also es ist alles angerichtet. Primetime, also Lamar Jackson hat ja unfassbar gute Stats in der Primetime, keine Interception, hat alle drei Spiele in der Primetime gewonnen, alle drei Spiele quasi dominiert, ja.
So ist das. Ja, bevor wir so ein bisschen besprechen, wie es im Spiel aussieht, mal noch so ein paar Key Facts. Der Ref dieses Spiel ist Bill Vinovich. Gibt es zudem irgendwelche Auffälligkeiten, irgendwas, was du noch loswerden wolltest?
Nö, ist ein erfahrener Hengst. Ich glaube, der ist jetzt in seiner 14. NFL-Saison. Ich glaube, der hat uns auch gegen die Steelers gepfiffen, Woche 17. Ja, ist ein erfahrener Junge. Ich hoffe, dass da keine gravierende, spielentscheidende Fehlentscheidung der Refs kommt. Das glaube ich nicht.
Ja, nee, kann ich. Also ich hoffe ja, dass quasi in den Playoffs die Besten wirklich zum Einsatz kommen, weil man muss ja auch nochmal klar sagen, das war teilweise grauenhaft diese Saison. Ich hoffe auch, dass das, also ich will nicht ausschweifen, aber ich hoffe, dass das nochmal irgendwann aufs Tableau kommt. Weil also was diese Saison wirklich grauenhaft. Aber gut, ja. wollen wir uns nicht damit aufhalten. Nee. Ja, das Spiel geht los, 2.50 Uhr Sonntag früh. 2.15 Uhr, ja. Läuft auf CBS. Wir hatten es gerade schon mal angerissen, Ian Eagle und Dan Fouts zum 6. Mal diese Saison. Also man könnte fast sagen, wir hätten davon genug. Ich sag ja immer, die zwei sind jetzt vorsichtig formuliert nicht meine Favoriten, wenn es um Kommentatoren in den Staaten geht. Teilweise wirklich total off und sie haben überhaupt keine Ahnung, was im Spiel passiert teilweise.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sind so die Kommentatoren, wo, also ich bin ja immer ein großer Fan von Originalkommentator. Weil man sich die Deutschen dann teilweise dann, ja, auch wenn es den einen oder anderen guten Experten gibt, aber in Deutschland habe ich nicht so das Gefühl, dass sie die Emotionen weitergeben können. Aber Ian Eagle und Dan Fouts, ach, da ist es wirklich eine Alternative, Ran-Sport zu gucken oder Ran-NFL. Weil gerade Dan Fouts, ich habe noch nie einen gehört, der so sehr die Ravens hatet und so schlecht über die Ravens spricht, obwohl gerade so ein Lamar Jackson diese Saison jeden Kritiker einfach bewiesen hat, dass das kann. Und so der
also jeden Kritiker also Katastrophe. Bis auf ihn. Also das ist auch immer so genial, wenn, also ich war es gegen die Bengals auch oder so. Er macht ein Überspiel, ja, und dann kommt irgendwie ein Pass, ist ein bisschen hinter dem Receiver, der irgendwie in eine Slant gelaufen ist oder so, aber ich meine, touch it, grab it, ja, also wenn du den berührst, den Ball, dann musst du ihn halt haben, so einfach ist es, also nicht ganz so einfach, aber solltest du ihn schon haben und der war halt absolut fangbar, der Ball, aber für Dan Fouts war der Wurf der schlechteste Wurf, den er jemals gesehen hat und dann hat er wieder so einen 2-3-minütigen Rant über Lamar Jacksons Wurfqualitäten losgetreten, das ist halt, ja. Na gut, aber lassen wir uns nicht von irritieren. Ich glaube, wir haben alle beide so ein bisschen auf Tony Romo gehofft. Dann halt im Halbfinale.
Ja, auf jeden Fall. Umso besser wird natürlich das Wetter. 18 Grad, abends bewölkt, kein Regen, leichter Wind, also optimale Bedingungen für ein optimales Spiel. Also da haben wir ja dieses Jahr auch schon das ein oder andere, Entschuldigung für meine Wortwahl, aber Scheißspiel gehabt im Regen von Baltimore gegen die 49ers oder so. Dementsprechend mega Bedingungen. Ja, keine Ausreden für irgendetwas, dass die Offense da uns ein Feuerwerk bescheren könnte.
Ja, dann steigen wir doch auch direkt gleich mal noch ein bisschen weiter ein. Wie sieht es an der Verletzungsfront aus?
Ja, also die größte Verletzungssorge auf Ravens Sicht war ja Mark Ingram, unser Running Back, ist jetzt offiziell als questionable. Man hört so aus dem Lager, also gerade hier Jeff Skrabek, oder wie, ich bin mir nie sicher, wie man ausspricht, geht davon aus, dass er spielen wird. Und Mark Andrews ist auch questionable, aber da gehen sie sehr wahrscheinlich davon aus, dass er spielt. Wie gesagt, das größte Fragezeichen steht bei den Ravens hinter Mark Ingram. Ja, wie siehst du das? Also wäre natürlich verdammt wichtig, ne, den beim Spiel dabei zu haben.
Ja, also wie gesagt, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er vielleicht sogar eine relativ limitierte Rolle auch nur hat. Gerade wenn man das letzte Spiel gesehen hat, Gus Edwards, auch ein mega Spiel gemacht. Aber, und das muss man halt auch sagen, es wäre einfach unfassbar wichtig, wenn er ein Jersey anhat am Samstag und einfach mit dabei ist. Der ist super, super wichtig für die Harmonie und fürs Team einfach.
Ja, auch das, was er nicht nur on the field alles macht mit den ganzen, ne, Yards after Contact und so, aber auch auf der Bank, wie er da die Leute motiviert. Ja, er ist ja so der X-Faktor, was ja Hype bringt. Also, wenn man da sagt, an der Seitenlinie, come meet me outside of the bank, wenn jemand der Meinung ist, dass die Ravens nicht das beste Team sind. Ja, wie gesagt, schon allein deswegen ist er auch echt verdammt wichtig, um die Spieler dann auch mitzuziehen mit seinem Feuer, was er hat.
Auf ja, Titans. Und ich gehe aber davon aus, er wird das Jersey anhaben. Er wird auf jeden Fall mal dabei sein. Ob er dann wirklich so viele Touches bekommt, weiß ich noch nicht. Mal gucken, hängt natürlich auch, und das muss man mal ganz klar sagen, auch vom Spielverlauf ab. Ich meine, wenn du das Spiel einfach von vorne weg gut gestaltest, ich glaube, wir gehen dann nachher auch nochmal drauf ein, wenn der Spielverlauf für uns gut läuft, dann wird er nicht so viele Carries bekommen, weil du dann einfach sagst, okay, dann brauchst du im Halbfinale. Ja, deswegen mal gucken, was da wird. Ja, wie sieht's bei den Titans aus?
Ja, die Titans, die haben schon zwei Spieler abgeschrieben, sag ich jetzt mal, also die sind out. Das ist einmal der Wide Receiver Adam Humphries, das ist ihr Slot Receiver, und Jayon Brown, ihr Linebacker. Und gerade Jayon Brown kann den richtig wehtun. Also das ist mit Abstand ihr bester Cover Linebacker. Sein Ersatz gegen die Patriots war Whitley Woodyard, und der hat irgendwie bei drei Targets drei Catches zugelassen für 30 Yards. Ja, wie gesagt, gerade Jayon Brown ist ein Riesenverlust für die Titans. Und das wird auf jeden Fall ein Matchup, was die Ravens jetzt attackieren werden. Da bin ich mir ganz sicher, gerade mit Mark Andrews, mit Hayden Hurst und mit Nick Boyle, muss er halt jetzt wirklich den Verlust da auch dann, auch wenn ich es ungern sage, den Verlust muss er dann auch wirklich attackieren. Ich bin ja wirklich so ein Mensch, ich sage ja immer, ich will gegen die Besten spielen, ich will mich mit den Besten messen, und dementsprechend freue ich mich ja nicht über eine Verletzung, weil am Ende heißt es ja dann wieder, die Titans, die hatten Verletzungssorgen und so, deswegen ein bisschen schade, dass sie nicht mit ihrer besten Defense aufs Feld kommen können. Für uns natürlich jetzt in dem Matchup ein kleiner Vorteil, gerade weil wir auch viel über die Mitte gehen, viel über die Titans spielen. Ja, wir gehen gleich nochmal aufs Taktische ein, aber ich gehe davon aus, dass gerade der Verlust attackiert werden wird.
Auf jeden Fall, zumal, wenn du dir das Spiel gegen die Pets angeguckt hast, sie waren auf jeden Fall auch in der Mitte sehr, sehr offen teilweise. Und die Patriots sind ja jetzt auch nicht dieses Jahr die Monster-Offense gewesen und haben aber sehr, sehr konservativ das Ganze vor sich behalten. Also Mitte ist wahrscheinlich ein guter Punkt.
Genau. Dann lass uns ja auch direkt in die Taktik reingehen, was wir erwarten. Spannendes Matchup wird natürlich die Offense der Titans gegen die Defense der Ravens. Ja, ich weiß nicht, ob du das Spiel Titans gegen Pats gesehen hast, aber Derrick Henry hat die Patriots ja quasi überlaufen.
Das war Wahnsinn. Also ich muss mal eins sagen, was der noch Yards gemacht hat nach Tackles, das war Wahnsinn. Also der hat er teilweise 3-4 Tackles und die haben ihn nicht runtergekriegt. Das war unglaublich. Also der Mann, da muss man, ist ja auch Rush-Leader diese Saison. Der ist wirklich gut.
Ja, und der hat ja quasi das ganze Spiel alleine gewonnen. Also die Titans, die haben in dem ganzen Spiel haben sie 272 Yards gemacht und Derrick Henry hat von diesen 272 ja schon fast 200 Yards alleine gemacht. Also das sagt ja viel dann über ihn aus. Und die Ravens, die hatten ja schon in dieser Saison die ein oder anderen Probleme gegen die gegnerische Rush-Offense. Also ich erinnere nochmal an das Spiel gegen die 49ers, wo dann Raheem Mostert für, ich glaube, 140 Yards gelaufen ist. Ja, und dementsprechend wird das ein schwieriger Test für die Ravens. Ich gehe davon aus, dass wir wieder viel, viel die Jumbo-Nickel sehen. Das heißt, dass wir eine 3-3-5 sehen. Das heißt, drei Defense-Linemen, drei Linebacker oder drei Defense-Linebacker. Drei Defense-Liner, zwei Outside-Linebacker, ein Inside-Linebacker und halt die fünf Cornerbacks oder fünf DBs, um halt wirklich den Run zu stoppen an der Line of Scrimmage. Pecco hat da gut gespielt, Brandon Williams sowieso, der ist mit einer der besten Runstopper in der NFL, Pierce, und gerade mit der 3-3-5 versuchst du halt wirklich den Run zu stoppen. Die Ravens-Spieler lieben gern die 2-4-5, aber man hat halt auch oft gesehen, wenn der Gegner uns überlaufen hat, dass Martindale dann in der zweiten Halbzeit oft auf die Jumbo-Nickel mit der 3-3-5 zurückgegriffen hat. Wäre jetzt für mich auch eine Überlegung wert, da auf die 3-3-5 zurückzugreifen, um halt wirklich den Titans keine Löcher oder Derrick Henry keine Löcher zu geben. Und den Run musst du halt früh stoppen. Dann hast du gegen Titans ja quasi die halbe Miete, würde ich jetzt mal behaupten, weil Passing-Game-technisch gehe ich nicht davon aus, dass die Titans gegen unsere Secondary da viel Schaden anrichten kann oder auch wird. Dafür sind unsere DBs mit Marcus Peters, mit Marlon Humphrey, Jimmy Smith, Earl Thomas, Chuck Clark, Brandon Carr und wie sie alle heißen, unfassbar stark. Und bei den Titans, sie haben AJ Brown, der viele Plays gemacht hat, aber nochmal, ich glaube nicht, dass er für viel Schaden sorgen wird oder kann gegen diese Secondary.
Ja, also ich gebe dir da im Großen und Ganzen recht und ich oute mich dann jetzt mal mit meiner Befürchtung und ich glaube, an der Stelle kann man es ja auch geben. Ich meine, das Entscheidende ist halt für mich, dass du das erste Viertel nicht verschläfst und da ist natürlich so ein bisschen die Gefahr da. Wir gehen dann, denke ich mal, jetzt auch gleich sofort im Anschluss da nochmal ein bisschen breiter drauf ein, dass du, wenn du 3 Wochen nicht gespielt hast, und wir haben relativ viele Starter, die 3 Wochen nicht gespielt haben, da ist die Gefahr da, dass du erst wieder reinkommen musst und dass es am Anfang noch nicht so rund läuft, und das darf dir halt auf gar keinen Fall passieren, denn du musst die Titans zwingen, dass sie das Spiel über Tannehill machen müssen. Und das heißt, du musst das Ding von vorne gewinnen. Das ist das A und O in meinen Augen, damit du relativ früh sagen kannst, okay, du zwingst sie viel zu werfen und machen uns nichts vor. Die Stärke, die wir haben, sind unsere Defensive Backs und darüber müssen wir das Spiel gewinnen. Das heißt, früh die zwingen einfach Tannehill, und ich glaube nicht, dass Tannehill das so in den Griff kriegt, dass er uns gefährlich werden kann, wenn man ihn dahin bekommt.
Ja, genau. Das ist auch meine größte Befürchtung, wenn wir in das Spiel hineingehen, dass wir einfach ja nicht nur das erste Viertel, sondern vielleicht auch die erste Halbzeit einfach komplett verpennen, weil wir jetzt einfach so viel Pause hatten. Was man so aus den oder von den Spielern gehört hat, dann waren das jetzt keine 3 Wochen der Pause, sondern wirklich 3 Wochen des Besserwerdens. Also sie haben es wirklich deklariert mit, wir wollten keine Pause, sondern wir wollten besser werden, wir wollten uns darauf vorbereiten. Nichtsdestotrotz, ne, 3 Wochen sind 3 Wochen, da kannst du ganz schnell mal aus dem Rhythmus geleiten oder geraten. Und das ist das, was mich tatsächlich am meisten, also was mir am meisten Kopfschmerzen bereitet. Ja, wie gesagt, weil 3 Wochen kann den Rhythmus zerstören, und die Titans, die sind on fire, die können das ausnutzen, und wenn du gegen die in Rückstand gerätst, dann haben sie die gleiche Möglichkeit wie die Ravens. Die werden dann die Zeit kontrollieren, die Uhr kontrollieren mit ihrem Run-Game, dann wird es schwer, an den Ball zu kommen, und dann wird es halt auch schwer, das Spiel zu drehen. Dementsprechend, wie du schon sagtest, musst du schnell rauskommen, musst direkt mal 7-14 Punkte aufs Board bringen, damit du halt da auch dann mitspielst. Und das wird neben all den Faktoren auf dem Feld, wird es halt der wichtigste Faktor sein, wie sie halt rauskommen und das erste, zweite Viertel bestreiten, ob sie da 7-14 Punkte aufs Board kriegen können oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, du musst halt, das wird, also ist der Schlüssel einfach für mich zum Sieg, dass du das Spiel von vorne gewinnst. So einfach ist es. Und wie gesagt, man muss halt gucken, wie gesagt, dass du gleich da bist, punkten. Und dann, wie gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die, wenn sie über Tannehill gehen, das Spiel dann ziehen können auf die Art und Weise. Und sobald du Henry darüber aus dem Spiel genommen hast, könnte das ein deutlicher Sieg werden, aber die Gefahr ist natürlich da, dass du es verpennst und dann wird's übel.
Genau. Ja, drehen wir mal den Spieß um. Defense Titans gegen Ravens Offense. Übrigens, Super Bowl Matchup von 2013 wieder Auferlebung damals. DC, Dean Pease bei den Ravens und OC, Greg Roman bei den 49ers. Dieses Jahr ist es halt Dean Pease, Defense Coordinator bei den Titans, und Greg Roman, Offense Coordinator bei den Ravens. Er ist nochmal so ein witziger Nebenfaktor. Ja, was sagen wir zu Titans Defense? Ich habe ja eben schon den Verlust von Jayvon Brown ja nochmal näher erläutert. Die Front ist gut. Also es wird auch jetzt kein Spaziergang. Die Cornerbacks, vor allen Dingen mit Logan Ryan und Adoree Jackson, sind sehr gut. Also auch da wird es schwer für die Wide Receiver, sich freilaufen zu laufen. Ist halt wirklich wieder, was wir quasi schon die ganze Saison sagen, die Ravens müssen halt ihr Run-Game aufziehen, damit sich Plätze oder damit sich Raum für die Titans gibt. Und dann ist halt Lamar Jackson halt unser X-Faktor, ne? Wo du halt nie weißt, was er macht mit dem ganzen Zone-Read. Und ja, er kann ja aus dem Play, was eigentlich komplett zerstört ist, kann er ja noch so viel machen, indem er da rausgrambelt. Dementsprechend ist jetzt nicht die beste Defense, oder wir haben schon stärkere Defense gesehen. Aber wie gesagt, die Titans, die haben die Pets geschlagen, vor denen musst du Respekt haben. Und die Defense, gerade die Front, die kann auch da echt für Druck sorgen. O-Line muss standstehen. Ich hab's aber heute auch. Aber wenn die Ravens Normalform haben und halt den Start nicht verschlafen, dann gehe ich nicht davon aus, dass die Defense der Titans da über 4 Viertel eine Chance hat, mitzuhalten und irgendwann dann auch einbrechen, wie die meisten.
Dem ist eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Special Teams sehe ich uns ehrlicherweise auch vorne auf jeden Fall. Ich meine, wir haben den besten Kicker, der jemals Football gespielt hat, von daher, das läuft.
Ja, wobei, ne, man muss natürlich auch sagen, die Coverage, die Kickoff-Coverage ist dieses Jahr und die Punt-Coverage ist dieses Jahr halt nicht wirklich gut. Und da wird es halt auch wichtig sein, dass die Special Teams uns das Spiel nicht zerstören. Ja, wie gesagt, da brauchst du auch wieder diszipliniertes Spiel der Special Teams, gerade von den Coverages, dass da kein Big Play entsteht und ja, Tannehill der Ball in die Hände gelegt wird, die Defense keine Zeit hat zum Verschnaufen, dann gehe ich davon aus, dass die Ravens das packen sollten mit 10 Punkten Vorsprung.
Doch, sehr deutlich. Also ich glaube, ESPN sieht uns auch mit 10 Punkten vorne. Ich bin wie immer sehr konservativ und sag, ich sehe uns mit 3 Punkten vorne, also an Field Goal vorne. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt.
Ja, wie gesagt, es sind NFL Playoffs, ne? Wer hätte gedacht, dass die Vikings die Saints raushauen in New Orleans, ne? Also nochmal, die Titans darf man nicht überschätzen. Man darf auf gar keinen Fall denken, das ist ein Selbstläufer. Da laufen echt talentierte Spieler rum und die stehen nicht umsonst in den Playoffs und die haben auch nicht umsonst die Patriots geschlagen. Und ja, wird ein ganzes Stück Arbeit für die Ravens. Aber wie ich eben schon sagte, wenn die Ravens Normalform haben und die auch an den Tag legen können und on fire sind vom Kickoff an, dann glaube ich nicht, dass wir am Ende dann die Saison beenden werden, weil die Titans uns geschlagen haben, sondern glaube ich eher, dass wir nochmal eine Woche fiebern dürfen und dann am 19. Januar den anderen AFC-Kandidaten empfangen dürfen.
Ja, jetzt würde ich sagen, haben wir eigentlich zum Spiel jetzt am Samstag eigentlich fast alles durch. Wenn sich der ein oder andere fragt noch, Mensch, was mache ich eigentlich in der Halbzeit außer Werbung? Nochmal Bier holen, Chips suchen. OAR, ich habe nicht die geringste Ahnung, wer diese Typen sind, aber die performen in der Halbzeit. Ich denke mal, CBS wird sich es nicht nehmen lassen, uns das auch noch zu zeigen.
Wobei, ich weiß gar nicht, also die Ravens hatten ja dieses Jahr schon mal einen Halbzeit- oder Halftime-Act und den hat CBS nicht gezeigt. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Woche das war. Ich glaube, das war gegen die 49ers. Das war gegen die 49ers, genau, und da konnten wir es nicht sehen. Also dementsprechend...
Hoffen, also je nachdem, wie man die Band so findet, hoffen wir oder hoffen wir nicht, dass es gezeigt wird.
Ja, vielleicht kennt sie ja jemand. Dann kommentiert gerne und sagt uns, ob wir sie uns anhören sollen oder nicht. Ich bin offen für neue Musikrichtungen.
Alles klar. Ja, dann lass uns doch mal einen kleinen Blick riskieren auf die anderen Spiele, die so stattfinden. Am Samstag um kurz nach 10:30 spielen die Vikings bei den 49ers. Wie siehst du das Spiel?
Ja, nochmal, ich habe unheimlich Respekt vor den Vikings, was sie da gegen die Saints gemacht haben. Das war große Klasse. Damit hätte ich, also für mich war eigentlich Vikings Saints das deutlichste Spiel der Wildcard, wo ich dachte, jo, die Saints packen das locker. Aber auch hier, so leid es mir für die Vikings tut und so sehr ich mir wünschen würde, dass so ein Underdog es schafft, die 49ers, die sind in allen Belangen zu stark, sei es im Pass Rush, die Line of Scrimmage, werden sie da dominieren und auch die Offense mit ihren ganzen Run-Konzepts wird die Defense so sehr verwirren, dass es ein deutlicher Sieg für die 49ers wird.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich sehe die 49ers hier auch auf jeden Fall vorne. Dass die Defense ist einfach so bärenstark von den 49ers. Die sind ehrlicherweise auch mein Kandidat für den Super Bowl-Gegner. Wenn man denn soweit schon denken müsste. Also ich sehe die ganz vorne. Ja, dann geht's weiter. Am Sonntag um kurz nach 9 spielen die Texans bei den Chiefs. Ich sehe da eine klare Sache für die Chiefs. Wie siehst du das?
Ja, ich mit den ganzen Waffen, die Chiefs haben, sei es Tyreek Hill, sei es Mecole Hardman, Travis Kelce, LeSean McCoy, Damian Williams und dann halt den X-Faktor Patrick Mahomes, gehe ich auch davon aus, dass die Texans da nicht mithalten können. Ich würde es mir wünschen, weil ich lieber gegen die Texans spielen würde als gegen die Chiefs, weil ich glaube, dass die Chiefs nochmal eine drei Nummern stärker sein werden, auch wenn das jetzt ein bisschen arrogant und respektlos klingt, das ist so gar nicht gemeint, aber ich habe halt weniger Angst vor der Texans Offense als vor der Chiefs Offense. Auch gerade mit dem Hintergrund, Lamar Jackson hat jetzt in der Regular Season drei Spiele verloren in seinen zwei Saisons. Zwei von den drei Spielen sind gegen die Chiefs. Wie gesagt, wenn wir gegen die Texans spielen, ist der Traum ein bisschen größer, im Super Bowl zu spielen als gegen die Chiefs. Dann wird es da echt. Da würde ich uns sogar als nicht Favoriten sehen, sondern da würde ich die Chiefs als die Favoriten sehen. Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass die Chiefs das machen, würde mir aber eigentlich die Texans wünschen.
Ich habe da so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl, aber ich sag mal, in Arrowhead wird's für die Texans wirklich sehr, sehr schwer und es wird mich wirklich überraschen. Wie gesagt, ich würde es mir auch eher wünschen, so einfach, weil die, ja, KC, die sind wirklich sehr, sehr gefährlich für uns. Aber wie gesagt, ich glaube, die werden das ziehen. Ja, und dann wird die ganze Kiste rund um 0:40 unserer Zeit am Montag früh, Seahawks bei den Packers. Die Packers sind da so ein bisschen das Team, von dem keiner weiß, wie die zu der First Round beigekommen sind. Aber so war's. Und ja, wen siehst du denn da vorne?
Ja, schwierige Frage. Also da sehe ich tatsächlich irgendwie niemanden vorne. Die Seahawks könnten der Favorit sein, wenn sie nicht ihres eindimensionales Playcalling hätten, wo sie die ganze Zeit nur laufen, 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 laufen. Damit zerstören sie sich quasi ihre Offense ja selber. Aber nichtsdestotrotz gehe ich hier mit dem besseren Quarterback und das ist zurzeit einfach Russell Wilson. Und ich glaube, dass die Seahawks das dann machen bei den Packers.
Das sehe ich wirklich ähnlich. Wie gesagt, ich habe ein paar Spiele die Saison sahen die Packers irgendwie nicht aus wie die Packers. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es den Upset gibt und die Seahawks da das Spiel in Lambeau Field ziehen. Also das
Also
ist für mich ein gut drin.
der einzige Vorteil ist ja wirklich, dass es im Lambeau Field bis zum gefühlten minus 14 Grad werden soll. Und da haben dann natürlich die Green Bay Packers einen Vorteil, weil sie das kennen, die Seahawks nicht. Das ist halt wirklich, wenn es wirklich minus 14 Grad werden sollte, dann ist auch wieder alles möglich. Die Hände werden ja immer kleiner. Russell Wilson mag das überhaupt nicht. Ist 3, also 0 und 3 im Lambeau Field, aber nichtsdestotrotz gehe ich mit dem besseren Quarterback und der ist einfach Russell Wilson.
Ja, alles klar. Dann gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden wolltest, ganz zum Schluss?
Ja, da haben wir tatsächlich sogar bei den News vergessen, würde ich sogar. Aber wir müssen nämlich noch auf die All-Pros eingehen. Denn die Ravens haben dieses Jahr 5 All-Pros mit Lamar Jackson, Marshall Yanda, Ronnie Stanley, Justin Tucker, Marcus Peters und Marlon Humphrey.
Dazu
Ist das
darf ich
richtig?
da mal ganz kurz, genau, darf ich mal ganz kurz einhaken?
Ja,
Magst du
klar.
vielleicht für den einen oder anderen erklären? Ich glaube, nicht jeder ist firm und hat damit gleich eine Idee oder verbindet damit gleich eine Vorstellung. Kannst du mal ganz kurz nochmal den Unterschied zwischen All Pros und zum Beispiel dem Pro Bowl erklären? Weil es gibt ja auch den Pro Bowl
Ja,
und
klar.
was ist da der Unterschied?
Also beim Pro Bowl, da können ja die Fans quasi mit abstimmen, wer in den Pro Bowl kommt. Da kommen natürlich auch die besten Spieler rein, aber der Pro Bowl, man kann ihn auch so als Beliebtheitsgrad betiteln. Da spielen halt nicht immer die Leistungen eine Rolle, sondern halt auch viel Beliebtheit. Beim All-Pro da dürfen, ich glaube, nur 50 ausgewählte Sportjournalisten die Spieler wählen, die am besten gespielt haben. Und ja, gerade beim All-Pro wird halt wirklich dann nur auf die Leistung mehr geachtet, einfach weil es Sportjournalisten sind, die das Team wählen. Und dementsprechend ist für mich das All-Pro-Team aussagekräftiger für die Leistung eines Spielers als der Pro Bowl. Weil, wie ich schon sagte, der Pro Bowl ist halt wirklich, wenn du beliebt bist, bist du grundsätzlich im Pro Bowl. Da sind auch dieses Jahr wieder viele Spieler, wo du denkst, der hat es eigentlich gar nicht verdient. Aber weil er halt so viele Fans hat, die für ihn abgestimmt haben, hat er es geschafft. Und All-Pro, wie gesagt, da haben wir dann dieses Jahr 5 mit Justin Tucker, Lamar Jackson, Marlon Humphrey, Marcus Peters und Ronnie Stanley, die dann wirklich gewählt wurden. Da wurde dann wirklich gesagt, die haben eine richtig gute Saison gespielt, die haben es verdient, im All-Pro, im First-Team All-Pro zu stehen. Und, was man natürlich noch dazu sagen soll, ich glaube, die letzten 6 Quarterbacks, die im First-Team All-Pro gestanden haben, waren auch in dieser Saison der MVP. Spricht dann auch nochmal dafür, dass Lamar Jackson quasi der neue MVP der NFL sein wird. Würde ich jetzt mal so sagen.
Also in meinen Augen kannst du eigentlich keine 2 Meinungen geben. Das muss man so sagen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass der das alles so einfach mitnimmt als Motivation jetzt auch für das Spiel. Ich glaube, ihm steckt da auch einfach noch, um das mal ganz kurz umzumachen bei der Person Lamar Jackson, ihm steckt da auch noch so ein bisschen das Playoff-Spiel gegen die Chargers letztes Jahr in den Knochen. Und von daher, ich erwarte einen top motivierten, wie immer möchte man fast sagen, einen top motivierten Lamar Jackson, der jetzt auch in den Playoffs nochmal zeigen will, dass er der MVP der Saison ist.
Ja, Wort auch von den lokalen Medien, also die Medien in Maryland, in Baltimore herum zum Team-MVP gewählt. Also letztes Jahr war es Marlon Humphrey, dieses Jahr ist es Lamar Jackson. Auch nochmal kurz da einzugestehen. Und ja, wir spielen in unseren Purple-Trikots, in unseren Purple-Jerseys. Das war es sonst soweit, würde ich mal fast behaupten. Oder haben wir irgendwas vergessen?
Ich würde sagen, jetzt sind alle set und ready. Also wir könnten im Prinzip direkt losgehen. Also nee, jetzt müssen wir natürlich noch warten bis morgen Nacht, beziehungsweise bis es dann soweit ist. Was will ich sagen? Ich hoffe, dass wir euch so einen kleinen Vorgeschmack einfach auch gegeben haben nochmal auf das Spiel. Es ist jetzt zu erwarten, dass es dann in den Playoffs Schlag auf Schlag geht und wir werden uns dann hoffentlich nächste Woche dann nach einem Sieg nochmal hören und dann fürs Halbfinale, also fürs Championship Game dann einzustimmen. Da werden wir uns dann hoffentlich nochmal hören und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, seid ihr wie immer die wahren MVPs und vielen Dank.
Jo, wenn ihr Fragen, Kommentare habt, schreibt sie ruhig in die Kommentare. Wir lesen uns durch, versuchen natürlich jede Frage zu beantworten. Ich wünsche euch auch ein schönes Spiel. Ich hoffe natürlich mit einem Sieg am Ende. Ja, macht's gut.